Heute wird's richtig bunt. Vom Darmaufbau bis gutes Fett ist alles dabei.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
Vor einigen Folgen haben wir ja schon damit begonnen und jetzt setzen wir es fort, unsere kleine Serie mit euren ultimativen Fragen an Dr. Anne Fleck und Annes ultimative Antworten. Letzte Gewissheiten sozusagen zu Themen, die wir hier immer wieder streifen und die uns alle beschäftigen: Darmaufbau, Wechseljahre, Eisen, Ölwissen. Es ist garantiert noch viel Neues dabei.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin und Internistin.
Und Maike Dinklage von der Brigitte. Ausgangspunkt sind eure Fragen. Und der erste große Themenkomplex heute, das ist der Darmaufbau. Eine Hörerin sagt, ich habe einen Harnwegsinfekt hinter mir und den mit Antibiotikum behandelt. Nun habe ich gelesen, dass die Darmflora nach der Einnahme eines Antibiotikums 3 bis 6 Monate regenerieren muss. Was kann ich zur Regeneration meiner Darmflora unterstützend tun?
Also erstens mal, wenn sie das nächste Mal in so eine Situation kommt und ein Antibiotikum unumgänglich ist, es gibt ja Gott sei Dank auch, dass man das nochmal auch abwenden kann, dann wäre es schlau, schon vom Tag 1 der Antibiose die Einnahme von Probiotika anzustreben.
Das ist interessant, weil mir hat eine Ärztin mal gesagt, das bringt noch gar nichts. Das soll man erst machen, wenn man quasi mit allem durch ist, weil sich sonst die guten Darmbakterien versenden. Da hast du eine andere Position dazu.
Naja, es ist eine Frage. Klar kann man auch ein bisschen warten. Ne? Natürlich geht dann trotzdem unten viel kaputt. Aber aus der pragmatischen Erfahrung in der Praxis macht es schon Sinn, relativ früh einzusteigen, weil einfach du ständig auch noch mal ein bisschen Nachschub hast und damit das Immunsystem auch besser durch die Infektion kommt. Auch dazu wäre es spannend, eine Studie zu haben, auf die ich wahrscheinlich zeitlebens warten werde, um da eine Differenzierung zu machen. Wann ist der beste Startschuss und wie lange? Pragmatisch wäre hier auch zu sehen, man muss dann das Mikrobiom gut füttern. Die lieben einfach Grünzeug, die lieben Bitterstoffe, also Bitterstoffe in Form von Lebensmitteln, Radicchio, Rauke, Rucola, kann man ja auch braten, also dass man nicht nur Rohkost essen muss, im Gegenteil. Und ich würde auch zum Beispiel arbeiten mit Ballaststoffen wie Akazienfasern, Flohsamenschalen in Bioqualität, die man zusätzlich einnimmt. Ich würde auch, wenn das jetzt wirklich eine Dynamik hat mit den Harnwegsinfekten, dass die sich immer wieder mal bemerkbar machten, prüfen, wie ist die Versorgung mit Vitamin B, weil Vitamin B ist ein ganz wichtiges Schleimhautvitamin. Wie ist die Versorgung mit Omega-3, weil das ist der Universal-Zellschutz, das ist das flüssige Gold für jede Zelle, ob das jetzt die Harnblasenschleimhaut ist, ob das die Nasenschleimhaut ist, ob das das Auge ist oder die Mundhöhle. Und ich würde dann auch in dem Fall frühzeitig mit Probiotika einsteigen. Und da gibt es ja verschiedene Varianten in Kapselform oder als Pulverform und würde das dann relativ konstant einnehmen. Es ist ja aber auch leider eine Frage des Geldbeutels. Ja, das finde ich ja so bedauerlich, dass Dinge, die der Gesundheit wirklich zur Seite stehen, eher nicht so finanziert werden wie die anderen. Und wenn jetzt das Geld wirklich knapp ist, würde ich sagen, wirklich versuchen, 4 bis 6 Wochen es durchzuhalten und dann eben auch viel über Ernährung zu machen. Ein halbes Jahr wäre jetzt schon lange. So viel muss man aus meiner Erfahrung gar nicht probiotisch Gas geben, sondern man kriegt das dann auch über den Lebensstil wirklich, wirklich hin.
Ein zweiter großer Fragenkomplex erreicht uns regelmäßig zum Thema Ernährung in den Wechseljahren. Die Hörerin sagt, sie hat gehört, dass man in den Wechseljahren viel Soja essen soll, weil wertvolle Stoffe enthalten sind. Hilft das nur gegen Hitzewallung oder ist, wenn man Soja verträgt, das eben vorausgesetzt, eine sojareiche Ernährung generell ab 50 empfehlenswert?
Das ist eine ganz individuelle Sache und auch so wirklich zwei Medaillen. Das Soja, was klassisch fermentiert ist, fermentiertes Soja, hat wirklich einen gesundheitlich sehr hohen Nutzen. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage, da sind uns die Asiaten so viel voraus, weil die konsumieren fermentiertes Soja. Deswegen gibt es auch in diesen Breitengrasen bestimmte Krankheiten weniger. Und auch faszinierenderweise macht das den Unterschied, ob das Soja fermentiert ist oder nicht. Also Miso, Natto, Tempeh, das sind Sojaprodukte, wo man sagen würde, individuell, verträglich, geprüft, wäre das sinnvoll. Und in Massen das normale, klassische Soja hier nur als Tofu zu verzehren, da hört man wirklich verschiedene Stimmen. Und das ist auch wirklich ein individueller Punkt, weil das teilweise nicht so gut vertragen wird vom Darm und das einfach nochmal in der Qualität des Lebensmittels sich von der Fermentation unterscheidet. Ich bin ja grundsätzlich ein wahnsinniger Fan der asiatischen Medizin, der asiatischen überhaupt Kultur. Und guck dir mal an, wie feinstofflich die Menschen da unterwegs sind, wie höflich die sind. Ne? Oder in Japan werden Kinder wie ein Heiligtum verehrt. Ich glaube, da könntest du, wenn du ein 5-jähriges Mädchen wärst, würdest verloren gehen, könntest du durch ganz Japan mit einem Zug oder Bus reisen. Jeder würde dir helfen, so kommt es mir immer vor. Deswegen kann man da sehr viel lernen. Die essen ja auch gern warme Suppen zum Frühstück. Finde ich auch nicht schlecht.
Vom Soja ist es nur ein kleiner Schritt zu den Fragen zu den Milchprodukten, die natürlich auch Klassiker sind. Wie viel ist denn nun gesund und ungesund, ist die Frage. Ist Kefir okay, aber Joghurt nicht? Fragt eine Hörerin, die Kefir isst und beim Joghurt sich immer nicht so sicher ist.
Also nicht so radikal denken, nicht nur in entweder oder und schwarz oder weiß. Ne? Was ganz wichtig ist, zum Beispiel das klassische Dog-Fleck-Frühstück habe ich ja ursprünglich auch aus einer Quarkrezeptur entwickelt, aus der Fettforschung mit Dr. Budwigs und Otto Warburgs Wissen im Hintergrund, dass zum Beispiel Quark viel schwefelhaltige Aminosäuren enthält und eine Kombination mit Fetten diese Omega-3-Präparate, die man für die Gesundheit der Zellen braucht, besser in den Körper kommen. Also wer das verträgt, zum Beispiel ein bisschen Quark oder Joghurt, Quark hat ein bisschen mehr an diesen schwefelhaltigen Verbindungen, der kann gesundheitlichen Nutzen davon haben. Und man muss aber wissen, 30% der Menschen auch hierzulande haben Probleme, nicht nur mit Milchzucker, Laktose, sondern eher mit Milcheiweiß, Casein. Das ist immunologisch ein bisschen Stress. Und das kann man rausfinden, ob man damit ein Problem hat, zum Beispiel, wenn man merkt, wenn man Milchkaffee trinkt oder Joghurt isst oder Käse isst, wenn man das Gefühl hat, man schleimt zu. Das ist auch eine Lehre aus der TCM, die sagen, klassische Milch wirkt eher schleimbildend. Und dann ist es auch wie bei allem, Paracelsus hab ihn selig, ja, die Frage, die Dosis macht das Gift. Und was man so immer wieder hört, dass so in Maßen konsumiert, auch vollfette Milchprodukte, gerade zum Beispiel bei Therapienformen von Diabetes Typ 2, einen guten Benefit leisten können. Aber ich würde mich da beschränken, so auf 100, 250 Gramm pro Tag. Und dann würde ich nach Verträglichkeit und nach Vorlieben gehen. Und
aber ja, der Kefir hat durchaus seine Stärken,
der
oder?
Kefir hat seine Stärken. Der Joghurt hat aber auch seine Stärken. Und der Quark, wie gesagt, auch.
Ist Milcheiweiß ein guter Kalziumlieferant? Das ist einfach für die Knochen. Das ist einfach die Standardfrage, die uns aus allen Ecken immer wieder erreicht.
Also Milchprodukte liefern Kalzium, das ist unbestritten und sind von daher, wenn man nur darauf sich fokussiert, ein guter Kalziumlieferant. Jetzt kommt ein Aber. Früher hat man ja allen empfohlen, massenhaft Milchprodukte zu essen, weil man gesagt hat, viel Kalzium und Osteoporoseprävention, bis es dann eine ziemlich bahnbrechende Studie gab, die so ein kleines Erdbeben ausgelöst hat, wo man gesehen hat, dass doch ein hoher Verzehr von Milchprodukten unter Umständen nicht so gut ist für die Knochen. Und deswegen empfehle ich hier ganz klar, in der Kalziumversorgung nicht ausschließlich auf Milchprodukte zu setzen, im Gegenteil, sondern eher das Kalzium auch mal zu variieren. Und mein liebstes Kalziumpräparat ist sozusagen der Brokkoli, ja, die ganzen Kohlgemüsesorten, Sesam, ein großer Kalziumlieferant und dann auch die Mineralwasserauswahl mal darauf fokussieren, wie sieht es mit dem Kalzium aus. Und Kalzium ist zum Beispiel, wenn wir jetzt auch nochmal an unsere Folgen mit den Laborwerten zurückdenken, ein Laborparameter, der einen ganz engen Range hat, also eine ganz enge Einheit. Abweichungen diesbezüglich sind keine Laborkosmetik, die sollte man ernst nehmen. Und das kann man doch mal ganz einfach auch im Blut bestimmen lassen, um zu wissen, wie sieht es mit der Kalziumversorgung aus. Und damit man optimal mit Kalzium versorgt, ist das vergessen auch viele, die beste Kalziumversorgung geht nur, wenn der Vitamin-D-Spiegel adäquat ist. Und damit Vitamin D adäquat dem Kalzium quasi liebevoll helfen kann, braucht es Vitamin D ausreichend Magnesium. Und so sieht man, wie die quasi wie so eine Familie aufeinander aufpassen. Der eine braucht den anderen. Also brauchen wir eigentlich für eine gute Kalziumhomöostase im Körper nicht nur Kalzium aus den verschiedensten Quellen, möglichst vielfältig, unter Umständen als Nahrungsergänzung oder Mineralwasser, und Vitamin D und Magnesium.
Eine Frage zum Eisen oder auch zwei. Mein Eisenwert ist immer an der unteren Grenze, schreibt eine Hörerin, obwohl ich versuche, mit Ernährung durch Hülsenfrüchte, Haferflocken und so weiter entgegenzuwirken. Ich habe Eisentabletten ausprobiert, die schlagen mir aber auf den Magen und auch auf den Darm. Was kann ich denn sonst noch tun? Und als Ergänzung, bringt es was, zur Ernährung zusätzlich auf Eisensäfte zu setzen? Also es gibt ja so Säfte, die auch schon auf ihrem Etikett haben, dass sie mit Eisen angereichert sind, so Fruchtsäfte.
Also erstens ist jetzt der Versuch, mit diesen Lebensmitteln, mit Haferflocken, den Eisenhaushalt nach oben zu pushen, ist sie nicht gut beraten. Ne? Also bei so einem schweren Eisenmangel, also früher hat mir mal ein Hausarzt empfohlen, da müssen Sie jetzt einmal die Woche Leber essen. Das war jetzt auch nicht so der Tipp, der mich gefreut hat, weil selbst mit großen Apfelringen in Zentimeter Dicke kriege ich Leber nicht so richtig runter. Und tut mir leid, manche mögen das ja. Aber da sagt man ja, Eisen findet man eher auch in tierischen Lebensmitteln oder mal ein Stück Geflügel oder Petersilie ist auch sehr eisenreich. Wenn das so niedrig ist, das Eisen, muss man natürlich auch mal fragen, warum ist das Eisen so niedrig? Hat sie eine starke Monatsblutung? Liegt es daran? Hat sie eine Entzündung im Körper, dass der Eisenspeicher durch eine chronische Entzündung aufgefressen wird? Hat sie eine nicht erkannte Borrelieninfektion, weil Borrelien ernähren sich liebend gern von Eisen? Das wird ganz oft verkannt, die futtern Eisen und Mangan weg. Deswegen bin ich überhaupt kein Fan von inflationären Eisengaben als Infusion. Wenn ich nicht weiß, dass jemand vielleicht so etwas hat, dann würde ich ja mit einer Eiseninfusion Monster züchten, weil ich die dann mit einer Delikatessen-Kombo da versorge. Ne? Also es sind so ganz viele kahne Gedanken aus langjährigen Erfahrungen, weil ich hatte mal eine Patientin, der ging es nach einer Eiseninfusion, die sie in einem Eisenzentrum bekommen hatte, richtig schlecht. Das war aber ein paar Wochen später. Erst ging es ihr 2-3 Tage gut und dann hat sie gemerkt, bekam sie ganz seltsame Symptome und die hatte eine nicht erkannte Borreliose. Interessant. Ne? Aber nochmal zurück, wie kriegt ihr jetzt ihr Eisen hoch? Also, ne?
Und was ist mit den Essen? Eisensäften?
Eisensäften, ja. Also die Eisensäfte, die man auch bei im Reformhaus, in der Drogerie kriegt, die sind in der Regel besser verträglich. Es gibt aber auch inzwischen auch pflanzliche Eisenpräparate in Kapselform, die man gut verträgt. Also ich teste ja auch immer sehr viel. Und ich bin da auch kein Fan von jeder Eisentablette, aber es gibt welche, die man gut verträgt. Und das würde ich dann machen. Und wenn sie dann den Eisenwert auf ein gutes Level gebracht hat, da brauchen wir auch mal 3-4 Monate Geduld. Ich würde Eisen niemals dauerhaft am Stück nehmen. Aber dann sollte sie, wenn sie noch ihre Menstruation hat, an den Tagen der Menstruation einfach die Eisensubstitution fortsetzen und die Ernährung bitte nochmal prüfen.
Zu guter Letzt nochmal ein kleines Öl-ABC. Weil dazu immer Fragen kommen und die Verunsicherung einfach nicht aufhört. Welches Öl empfiehlst du denn zum Backen?
Also ich empfehle keine Produkte konkret, aber zum Backen halte ich es inzwischen, also wenn dann die ehrliche Butter oder manchmal wie die Italiener, es ist aber geschmacklich gewöhnungsbedürftig, auch mit dem Olivenöl backe ich manchmal. Also ich backe mit Butter oder selten mit so einer Art von Öl.
Wird das nicht zu warm im Backofen?
Ja, man sollte nicht über 180 Grad heizen. Mhm. Und wenn die Verunsicherung leider immer noch so groß ist, obwohl wir hier auch schon einiges gemacht haben, ich lege wirklich allen da draußen das Buch Ran an das Fett ans Herz. Das gibt es auch als Taschenbuch, als Praxisbuch mit wunderschönen Rezepten, weil da steht so viel Wissenswertes drin, weil ich bin ja ein großer Fan von gesundem Fett, aber das Schlimmste, was man machen kann, viel Fett in den Körper zu bringen und schlechte Qualität. Wir wissen ja auch, dass raffinierte Fette und auch zu viel schlechte Pflanzenöle eher nicht der Gesundheit zuträglich sind, weil das im Körper oxidieren kann. Und dieser Gefahr sind sich jetzt leider immer noch nicht viele bewusst. Also das ist vielleicht echt ein schöner Lesetipp.
Wir haben ja häufig über DHA und EPA-Komplexe gesprochen und du hast es auch wiederholt erklärt. Also das ist, sind ja Komplexe, die wir gut aus Algenöl gewinnen können. Dennoch noch einmal die Frage, warum sind sie so wichtig und ist es, wenn diese Komplexe da drin sind, immer ein Nahrungsergänzungsmittel oder kommen die ganz natürlich auch in normalen Speiseölen, die wir über den Salat träufeln zum Beispiel vor?
Also ich fange mal von hinten an. Diese DHA, EPA kommen nicht in klassischen Ölen vor. Es sei denn, es steht auf einem Öl wirklich der Zusatz mit DHA, EPA. Also es gibt auch Olivenöl mit DHA, EPA. Das würde ich aber niemals zum Braten verwenden, weil diese DHA, EPA sind ja sowas von mimosig und empfindlich, weil sie quasi die Könige der Omega-3-Fettsäuren sind. Und deswegen darf man sie nicht hoch erhitzen. Und warum sind sie so wichtig? Sie sind die speziellen langkettigen Fettsäuren und die sind besonders wichtig für alle Funktionen unserer Gefäße und unserer Nerven. Und alles braucht eine gute Versorgung mit Gefäß und mit Nerv. Also wo kein Blutfluss, wo kein gesundes Gefäß, da kein gesundes Leben. Und wir sehen auch in der Praxis immer wieder, dass Menschen eine Mangelversorgung haben mit diesen langkettigen Fettsäuren und sich dann auch manchmal genau darauf dann bestimmte Krankheitsbilder aufpropfen, zum Beispiel schlechtes Sehen, betrifft viele, zeugt von einer oftmals schlechten Versorgung mit DHA, EPA. Auch hier könnte man sagen, den Omega-3-Index mal bestimmen lassen im Blut und man sollte sich dann auch danach orientieren, wie der Spiegel ist, also die klassische Ausgewogenheit auch dann anstreben. Man sucht ja immer auch, dass die Substitution sich an dem Mangel im Individuum orientiert. Was wir auch wissen, wenn zu wenig langkettiges Omega-3-Fett zugeführt wird in Form von DHA, EPA, kommt es zum Beispiel auch nicht nur zu potenziellen Sehstörungen oder Sehschwäche, sondern auch Muskelschwäche und Zittern. Und ganz wichtig sind die DHA und EPA für die Schwangeren und Stillenden. Und dass man das auch weiß, man darf es nicht allein nur aus Rapsölquellen oder Leinölquellen vermuten, dass das die Omega-3-Versorgung verbessert. Wir brauchen wirklich die DHA und EPA. Wichtig ist aber, wenn man langfristig was nimmt, den Spiegel zu messen. Hier muss man sagen, die beste und wirklich seriöse Empfehlung ist die, die sich am Ausgangsspiegel und an den Bedürfnissen des Menschen orientiert.
Wenn den Ölen Vitamin D zugesetzt ist, das gibt es ja im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel durchaus, ist es dann nicht wichtig, dass auch K2 zugeführt ist, weil das Vitamin D3 sonst ungenutzt im Körper bleibt und womöglich sogar, fragt sich die Hörerin, zu schädlichen Ablagerungen und Verkalkungen führen kann?
Also da gibt es laut der Recherche folgende Hinweise: Wenn die Vitamin D-Substitution unter 1000 Einheiten liegt oder auch nicht höher als 4 bis 5000 Einheiten, muss man nicht zwingend K2 substituieren. Die Sorge ist unbegründet.
So viel für heute. Ihr erreicht uns unter infoline@brigitte.de. Wir machen auch in der nächsten Woche weiter, melden uns mit frischen Themen, freuen uns jetzt schon drauf und sagen für heute Tschüss.
Wir sagen für heute Tschüss und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.